begon bij nächsten Vortrag. Wir haben Gösta Schmackel, Schmeckel, und du wirst uns etwas erzählen über Mix und Match, also freie Infrastruktur in einer proprietären Umgebung. Und was ich ganz spannend fand an den kleinen Introduktion, die schon auf der Webseite ist, da war die Benutzerfreundlichkeit. Mhm. Also dann, da werde ich ganz darauf achten. Ich gebe dir den Flur. Du hast 13 Folien, hast du gesagt.
Ja.
Aber du hast auch gesagt, oh, das bedeutet nicht so viel, über wie lange ich rede, weil ich kann auch eine Stunde darüber reden. Ich werde dich ein Zeichen geben nach 45 Minuten, wenn es da noch nicht zu Ende ist. Dann haben wir noch Zeit für Fragen, für weitere Diskussion. Ich glaube, das ist für jeden dann auch übersichtlich. Also bis, wie sagt man das hier, 3:45, glaube ich. Sage ich das? Gut, so habe ich schon gelernt. Also Gösta, für dich.
Ja, danke. Ja, hallo. Keine Angst, ich habe auch schon einen ganzen Tag hinter mir und am Stand schon viel gesprochen. Ich hoffe, ihr versteht mich. Am Akzent wird man wahrscheinlich merken, ich komme aus Österreich. Wenn das sprachlich ein Problem sein sollte, kann ich den Vortrag auch in Englisch halten. Aber ich gebe mir Mühe. Der menschliche Faktor wird eine ganz große Rolle spielen. Ich werde mich weniger auf technische Details einlassen. Ich werde weniger auf einzelne Konstellationen, Konfigurationen eingehen, sondern es geht eher darum, dass ich für mich rekapituliert habe. Ich arbeite jetzt seit über 5 Jahren in einem Verlag. Das ist ein Umfeld, in dem sehr viel proprietäre Software notwendig ist. Und beim letzten Draufschauen, wo bin ich, wo komme ich her, was habe ich getan, was habe ich erreicht, ist mir aufgefallen, hoppla, wir haben eigentlich schon ziemlich viel davon befreit. Und davon möchte ich ein bisschen erzählen und ein bisschen darauf eingehen, was die Motivation dabei war, was die Überlegungen dabei waren, was für Nutzen, Vorteil und auch Risiken dahinter stehen. Das heißt, ich werde ein bisschen das Umfeld beleuchten. Was bedeutet das? Software in einem Verlag, was ist da dran? Was muss man da beachten? Welche Komponenten haben wir durch freie Komponenten ersetzt? Und nicht zuletzt auch, wie schaut es im Layer 8, also wie schaut es bei der menschlichen Komponente an der ganzen Geschichte aus? Warum stehe ich jetzt da und erzähle ich was darüber? Ich bin nicht mehr ganz taufrisch vom Jahrgang her, aber glaube ich noch jung genug, um ständig weiterzulernen. Ich befasse mich schon seit relativ langer Zeit mit freier Software. Ich kann das nicht mehr genau datieren, wann ich angefangen habe, meinen ersten Linux-Rechner zu installieren. Ich weiß aber noch, es waren Disketten und es war Slackware und es war mühsam. Das hat sich deutlich geändert. Ich habe schon lange keine Disketten mehr in der Hand gehabt, bin mehr oder weniger bekennender Debianist geworden und verdiene derzeit eben mein Geld damit, dass ich IT-Verantwortlicher in einem Schulbuchverlag bin. In der Zeit, die mir nebenbei noch bleibt, betreue ich auch als Vorstandsmitglied die Linux User Group Austria, habe also auch da meinen Kontakt in die Community. Wie schon gesagt, es geht darum, wie wir in einem Verlag damit umgehen, dass wir verschiedene proprietäre Systeme anbieten müssen. Verlagswesen ist eine recht spezielle Branche. Ich weiß nicht, ob das so geläufig ist, was da alles passiert. Für mich war es auf jeden Fall neu. Ich war davor in anderen Umfeldern tätig. Das bedeutet, wir haben einerseits natürlich Autoren, die uns Content liefern, die Manuskripte abgeben, die ihre Arbeitsweisen haben, die ihre Tools verwenden, dafür, auf die wir auch wenig Einfluss haben, weil wir als Verlag die Autoren nicht anstellen. Und als Schulbuchverlag ist es noch dazu so, dass man darauf angewiesen ist, dass Autoren uns Material liefern. Das ist ein sehr angebotsgetriebener Markt. Es ist nicht so, dass die Leute bei uns Schlange stehen und wir uns aussuchen können, mit wem wir zusammenarbeiten, sondern wir müssen uns eigentlich Autoren suchen und Autorinnen natürlich, die uns Content liefern, damit unser Lektorat daraus Bücher machen kann, daraus Lehrwerke machen kann, die über mehrere Schuljahre die Gegenstände sinnvoll bedienen. Auch da arbeiten Menschen mit ihren Methoden, mit ihren Werkzeugen und mit ihren Bedürfnissen. Und ganz grimmig aus der Sicht der freien Softwarewelt wird es dann, wenn es ins Grafische geht. Also wir haben da natürlich Designer, Grafiker, die Layouts machen, die Illustrationen machen. Da ist die Adobe-Welt ganz stark präsent, auch wenn man den Leuten x-mal erklären kann, dass es mindestens gleich so mächtige Tools gibt, die ja Bruchteile bis gar nichts kosten Und irgendwann habe ich halt festgestellt, dass das nicht der Weg ist, den man optimal geht, dass man den Leuten die Tools vorschreibt, sondern man muss sie halt dort abholen, wo sie sind. Und wir müssen da also mit sehr viel proprietärer Software umgehen, gerade in dem Bereich. Das zieht sich weiter in die Verlagsherstellung. Das sind die Menschen, die aus den fertiggesetzten Dokumenten die PDF-Dateien erzeugen, die dann in der Druckerei gedruckt werden können. Nachdem wir keine Hausdruckerei haben, sind wir auf Kooperationen angewiesen. Die haben natürlich auch ihre Standards. Das heißt, der de facto Standard im Druckwesen ist PDF. PDF allerdings nicht so, wie ich jetzt aus LibreOffice ein PDF herausschreiben könnte oder mit PDF-LaTeX, sondern diese PDFs müssen nach bestimmten Kriterien erstellt sein. Die werden überprüft, validiert, zertifiziert, damit wir auch sicherstellen können, dass das, was bei uns in der Druckvorstufe entsteht, dann im Endeffekt am Papier auch so ausschaut. Also auch da ist der Spielraum relativ gering und man muss gewisse Kompromisse eingehen. Dann haben wir natürlich ein gewisses Feld an Dienstleistern. Man kann nicht alles selbst machen. Der Verlag, für den ich arbeite, hat 90 Mitarbeiterinnen, 90 Mitarbeiter. Wir haben ein IT-Team von 4 Personen, von denen 2 Fulltime angestellt sind. Und da sind wir auf Zusammenarbeit mit Externen angewiesen, die gewisse Expertise haben, die in bestimmten Bereichen bestimmte Dinge für uns erledigen und uns abnehmen. Ich kann mich nicht mit einem 4-köpfigen Team darum kümmern, dass unser Webserver hochverfügbar in einem Datacenter nach dem letzten Stand der Sicherheitsanforderungen betrieben wird. Solche Dinge haben wir ausgelagert. Dann gibt es natürlich weitere Lieferanten, da gehören die Druckereien dazu, da gehören Anbieter von Branchenlösungen dazu, da gibt es eine ganze Reihe von Verhältnissen, die wir da haben, und auch denen können wir nur eingeschränkt vorschreiben, womit wir da zusammenarbeiten wollen. Also auch hier ist die Bandbreite relativ gering oder überschaubar, was man hier tun kann. Und last but not least haben wir natürlich Kunden. Wir sind in der glücklichen Lage, dass die Mehrzahl unserer Kunden, das sind also abertausende Schülerinnen und Schüler, unsere Produkte immer noch auf Papier bekommen. Das ist jetzt kann man jetzt sehen, ob das ein freies oder proprietäres Format ist. Auf jeden Fall ist es End-User-unabhängig und das kann jeder bedienen, wie er möchte. Die digitalen Lernsysteme sind langsam im Kommen und im Zunehmen und erfreulicherweise passiert da sehr viel auf offenen Standards zumindest, auch wenn nicht alle Plattformen frei sind. Es gibt da auch noch genug proprietäres Zeug, möchte ich jetzt nicht direkt sagen, mit dem wir zu tun haben. Aber das spielt in dem heute in meinem Vortrag jetzt eine untergeordnete Rolle. Wenn man jetzt so ein Unternehmen betrachtet, dann habe ich in einem stark ans OSI-Modell angelehnten, vereinfachten Schichtenmodell einerseits natürlich Applikationen, mit denen gearbeitet wird. Das heißt, das ist bei uns, sind das natürlich Office-Komponenten, die von Autorenschaft über Lektorat bis hin in die Buchhaltung, Marketing und so weiter verwendet werden. Das ist ja in unserer Welt natürlich ist es nicht, aber bedauerlicherweise ist es ein proprietäres Office-System. Auch wenn ich persönlich davon überzeugt bin, dass man mit LibreOffice mindestens genauso gute Resultate erzielen kann, ist das einfach schwierig, das durchzusetzen. Ich habe vor, um Himmels Willen, 13, 14 Jahren, glaube ich, in einem anderen Umfeld tatsächlich die kompletten Desktops auf Linux mit LibreOffice, also damals noch OpenOffice, umgestellt. Also ich weiß, es ist möglich. Das war aber ein Setting, wo es wenig Außenkommunikation gegeben hat. Und hier haben wir das Problem oder das Thema, dass unsere Autoren teilweise nicht davon abzubringen sind, nahezu satzfertige Manuskripte zu liefern. Und wer schon einmal damit konfrontiert war, aus den verschiedenen Versionen von Microsoft Office in die verschiedenen Versionen von LibreOffice und anderen Plattformen Dokumente zu übertragen, kennt das Problem. Das kann unheimlich gut gehen, wenn das Quelldokument vernünftig formatiert und bearbeitet ist, es kann unheimlich schief gehen, wenn das mit Space Enter und anderen Abenteuern formatiert ist. Und da kann man eben einfach sich jetzt noch dazu, wo wir auf unsere Autoren natürlich als Materiallieferanten angewiesen sind, hat man wenig Möglichkeiten, da einzuwirken. Dann gibt es natürlich ein Groupware-System im Haus, das ist ganz klar. Wir alle lieben E-Mail, vor allem den vielen Spam und die ganz notwendigen CCs von CCs von CCs mit Attachments von Dateien, die ohnehin dreimal am File-Server abgelegt werden, aber die Menschen sind nicht davon abzubringen, von dieser Arbeitsweise. Wir brauchen gemeinsame Kalender, wir verwalten Aufgaben in diesen Systemen. Auch da gibt es den großen Platzhirschen, auch da gibt es wenig Bereitschaft, an andere Dinge zu denken, aber ich komme da später noch dazu. Und wie ich schon angerissen habe, also im Bereich Desktop-Publishing, Grafik, Layout und so weiter, spielen wir eben in der großen Liga, kostenmäßig, nutzenmäßig zum Teil auch. Ja. Also das ist halt die Adobe Creative Cloud Suite rauf und runter mit allem drum und dran, dass es da so gibt. Dann haben wir natürlich eine gewisse Serverlandschaft, wo wir prinzipiell mal einen Identity Provider haben. Also wir fahren derzeit noch ein Active Directory, über das dann sämtliche Authentifizierungsmechanismen funktionieren, vom VPN bis hin zum Groupware-System und allen anderen Komponenten. Dann gibt es diverse Datenbanken natürlich für diverse Anwendungen, ein Websystem, das zum Glück schon seit vielen, vielen Jahren ein Apache-Webserver ist. Neuerdings jetzt seit der neuen Umstellung mit einer Drupal-basierten CMS-Plattform. Wir haben ein Customer Relationship Management System. Auch da gibt es einen reichen Markt an freien oder quelloffenen Systemen, an denen wir leider haarscharf vorbeigegriffen haben. Und auch hier uns mit einem Windows-basierten oder Microsoft SQL-basierten System eingedeckt haben. Darunter haben wir noch Storage natürlich, da zähle ich jetzt reinen File-Service dazu, da gehören Datenarchive dazu, Backup-Systeme und dergleichen mehr. Und im Bereich Netzwerk, Firewall, VPN-Monitoring, da gibt es verschiedene Lösungen. Das Interessante an diesem Komponentenmodell ist erstens, dass eine Schicht fehlt, nämlich der Human Layer. Und das Zweite ist, dass je weiter man in diesem Modell hinuntersteigt, es umso einfacher ist, auf freie Komponenten, auf freie Software zurückzugreifen, weil sich umso weniger Leute dafür interessieren, was dort eigentlich passiert. Solange alle meine Daten vorhanden sind, solange ich nachweisen kann, dass ich Daten vom Backup wiederholen kann, solange sich die User im Netzwerk anmelden können, solange das Netzwerk überhaupt da ist, fragt ja keiner, ist das ein Züxel-Switch, ein 3COM, ein Cisco? Das ist völlig egal. Das weiß kaum jemand was. Gefährlich sind die ein bisschen was darüber wissen, weil sie dann anfangen, einem reinzureden. Oder sagen, ja, aber ich habe zu Hause diesen D-Link und das ist super. Warum geht denn das da so schlecht? Warum ist das WLAN so langsam? Aber im Prinzip hat man in diesen Ebenen freie Hand. Also wir haben zum Beispiel bei der Firewall bis vor kurzem leider, die haben wir jetzt leider reproprietarisiert, aber wir haben eine Linux-basierte Firewall gehabt. Warum haben wir sie reproprietarisiert? Was für ein wunderschönes Wort. Ich muss schauen, dass das in den Duden aufgenommen wird. Man kann hier natürlich sehr vieles mit Systemen wie OpenSense, mit Shorewall, mit you name it, we don't buy it, lösen. Die Sache ist die, dass die Netzwerkausstatter schon sehr, sehr lange sehr gut darin sind, ihre Systeme zu optimieren. Und wenn es darum geht, hochverfügbare Systeme zu haben, die auch performant sind, die, wenn ich 30 Road Warrior draußen im Feld habe, die oder in der Weite, um das weniger militärisch zu sagen, die über VPN-Verbindungen zusammen angebunden sind, dann brauche ich in der Regel schon einen relativ muskulösen Server, um das abzudecken und deren zwei, damit das Ganze redundant ist. Und das geht einfach mit dedizierter Hardware wesentlich eleganter oder einfacher sparender. Im Monitoring-Bereich braucht man eh nicht viel sagen, da kommt man an Nagios und Derivaten nicht vorbei, das ist alles frei und gut. Was wir dann zum Beispiel auch im Storage-Bereich ganz interessant gelöst haben, da gibt es natürlich eine andere Folie, auf der das steht, glaube ich, sonst komme ich da auf die zurück. Ja, was ich eingangs sagen wollte, natürlich in diesem Blick ist der oberste Layer aus meiner Sicht der wichtigste, denn dort passiert die Interaktion, dort passiert die Kommunikation. Man muss eben schauen, dass man die Menschen, die mit den Systemen arbeiten wollen oder sollen, je nachdem wie sie das betrachten, möglichst viele Möglichkeiten in die Hand gibt und möglichst wenig Prügel in den Weg wirft. Das hat keinen Sinn, wenn ich mir 90 Kolleginnen und Kollegen zum Feind mache und dafür im Jahr 5.000 Euro Lizenzkosten spare und das Unternehmen aber im Prinzip nicht mehr funktioniert. Das heißt, hier muss man eben auf die Gewohnheiten der Menschen achten und schauen, können sie mit den Systemen umgehen, die ich bereitstellen kann und auch deren Fähigkeiten im Blick haben. Das aktuelle Beispiel war das, dass wir jetzt gerade in den letzten zwei Monaten die Desktop-Systeme umgestellt haben. Wir haben jetzt von Windows 7 auf Windows 10 upgegradet, weil ja der Support irgendwann enden wird. Und bei der Gelegenheit gleich die Groupware, wo wir den Server schon länger getauscht haben. Also wir hatten einen sehr betagten Exchange-Server im Betrieb, den wir vor zwei Jahren ausgetauscht haben durch die damals noch Zarafa, heute Copano Groupware. Und den ersten Schritt hat ja kaum jemand bemerkt, weil das System an sich schon so ausgelegt ist, dass es einen Exchange-Server ersetzen soll. Das heißt, dass man Outlook, wenn man das verwendet, direkt an den Server anbinden kann. Und dann haben wir in einem einjährigen Evaluierungsprozess mit einer Testgruppe geschaut, wie weit kommen wir den Client-Teil, also das Outlook durch die Copano-eigene Komponente, durch die Copano Desk App oder die Web App ersetzen. Hintergrund ist der, dass Zarafa früher angetreten ist als eine Open-Source-Implementierung des MAPI-Protokolls. Das ist das Protokoll, über das Exchange und Outlook miteinander sprechen. Und das hat sehr gut und sehr erfolgreich funktioniert bis zur Version MS Office 2013. Dann scheint Microsoft darauf gekommen zu sein, dass es da irgendjemanden gibt, der ihnen am Zeug zu flicken beginnt. Und die haben dann permanent den Standard subtil abgeändert, von Update zu Update, von Patch zu Patch. Und es ist immer schwieriger geworden, den Client, also die Verbindung aufrechtzuhalten, ohne große Störungen und Ärgernisse. Deswegen haben wir uns irgendwann einmal überlegt, was können wir machen. Entweder wir rollen zurück am Server oder wir gehen einen Schritt weiter und rollen das auf dem Client aus. Und da war die Erfahrung eben die, dass man das Ganze schief ansetzen kann und sagen kann, pass auf, liebe Kollegin, ich nehme dir jetzt dein Outlook weg, dafür kriegst du eine Copano Desk App und das ist die neue Groupware und das ist das bessere Outlook. Das ist ein guter Ansatz, um das Ganze schief gehen zu lassen, weil ich zwei Dinge mache. Das erste ist, ich nehme den Menschen ihre gewohnten Dinge weg und das zweite ist, ich drücke ihnen irgendwas aufs Auge, wie man das oft so schön wienerisch sagt, das ist, ich schreibe ihnen etwas vor, was aus meiner Sicht für sie besser sein muss. Und das erzeugt natürlich Widerstand und dann wird jeder kleine Fehler, jede kleine Änderung in der Gewohnheit. Wir haben um 1,5 Mausklicks diskutiert mit manchen Usern, die gesagt haben, naja, aber in Outlook habe ich damit der Rest Maus. Okay, und in der Desk App muss ich halt Klick, Klick machen. 1,5 Mausklicks mehr. Und das kann dann zum Thema werden. Das haben wir, wie gesagt, zum Glück mit einer Testgruppe vorher ausprobiert und jetzt dann die Umstellung damit relativ reibungslos hingekriegt. So, ich sehe schon, die Länge des Tages zehrt an meinem Konzept. Ich glaube, ich habe mich gerade verlaufen, aber meine Folien helfen mir hoffentlich weiter. Ja, genau. Was man immer wieder hört, ist das Stichwort Best of Breed, vor allem wenn man mit Dienstleistern zusammenarbeitet und sagt, wir müssen ein Konzept für irgendeine Lösung haben, dann sagt man, ja, wir haben da Best of Breed und blablabla und da suchen wir uns aus und nehmen hin und her. Und dann kommen eigentlich in der Regel die immer gleichen Antworten auf die immer gleichen Fragen, nämlich erstens, wir haben das Beste, zweitens, das verwenden alle und drittens, das war schon immer so. Und dazu fällt mir ein Spruch ein, der vor einigen Jahren noch sehr oft zu hören war in der IT-Welt unter den Entscheidern oder beziehungsweise unter denen, die unter den Entscheidungen der Entscheider leiden müssen. Nobody ever got fired for buying IBM. Heute würde wahrscheinlich Amazon S3 oder Google Cloud oder sonst was dazu sagen, aber wenn jemand IT-Systeme einkaufen muss und er kauft bei einem von den großen drei, dann ist er immer fein raus. Egal wie viel das Projekt kostet, egal wie viel Stunden und Mühe man in den Sand gesetzt hat und vielleicht muss man es dann zurückrollen, weil es falsch war, aber na, also wenn, dann, ach ja, es ist ja IBM oder dieses oder jenes. Das ist die Best of Breed. Hängt immer davon ab, auf welchen Breed man schaut. Und ich glaube, alle hier Anwesenden oder die meisten werden mir zustimmen, dass die großen Marken nicht immer die besten Antworten haben. Und die großen Marken, die da in der letzten Zeile stehen, für die haben wir eigentlich alle, bis auf die erste, ganz gute Antworten parat. Ja, den Groupware-Teil habe ich schon angesprochen. Wie geht es denn da weiter? Genau. Also, ja, Adobe, da kann ich nicht viel dazu sagen. Ich bin davon überzeugt, dass man mit LaTeX auch gute Schulbücher machen kann, dass man mit GIMP, mit Inkscape und ähnlichen Tools gute Illustrationen für die guten Schulbücher machen kann. Sogar manche in unserer Mathematikredaktion wären durchaus erfreut, Bücher mit LaTeX machen zu dürfen. Aber wenn der Workflow vorne und hinten anders rennt, dann kommt man da nicht wirklich um die Ecke. Storage Group wäre ja Datenbankserver. Da hatte ich auch interessante Erfahrungen. Ich bin schon sehr lange in der Rolle des IT-Verantwortlichen in verschiedenen Unternehmen tätig und habe immer wieder die Frage gestellt bei irgendwelchen Dienstleistern, die Systeme anbieten, die hinten irgendwo eine Datenbank brauchen. Wenn man dann mit den Leuten spricht und sagt, naja, okay, was für ein Datenbanksystem verwendet ihr denn? Naja, eins von den etablierten suchen sie sich aus. Dann sage ich, okay, könnt ihr auch mit MySQL-Server? Ja, wir können mit SQL-Server. Und dann meinen die aber nicht My, sondern MS-SQL und wissen überhaupt nicht, dass es neben Oracle und MS-SQL eine ganze Reihe gibt, die dem Ganzen ganz gut Paroli bieten kann. Detto denken alle bei Virtualisierung sofort an VMware, obwohl es durchaus wesentlich schlankere, elegantere Systeme gibt. Und ich sage eben, there's always an alternative. Einerseits interessant an dem Zitat ist, dass es durch eine deutschsprachige Version in Vergessenheit geraten ist, dass das eigentlich auf Margaret Thatcher und die Legitimation für den Falklandkrieg zurückgeht. Ich widerspreche eben nicht, there is no alternative, sondern there is always an alternative. Die Frage ist halt, wo man die findet und wie man sie einbauen kann. Und um da jetzt eben vom Layer wieder von unten raufzukommen, haben wir zum Beispiel im Storage-System sehr interessante Erfahrungen gemacht. Überall dort, wo es nicht auf hohe Zugriffsraten und Geschwindigkeiten ankommt, also wenn ich Backups machen möchte, wenn ich Archive anlegen möchte, gibt es eine sehr interessante Open Hardware Appliance. Die Firma heißt Backblaze, die das entwickelt hat. Ursprünglich hieß das Projekt Petabyte on a Budget. Das Ding ist einfach ein 4 Höheneinheiten großes 19 Zoll Gehäuse, in dem vertikal ganz normale wie heißen die Dinger, SATA-Platten drinstehen. Und ich kriege in ein so ein Chassis 45 Disks. Wenn ich jetzt Serverplatten zu einem vernünftigen Preis Terabyte-Verhältnis kaufe, dann sind das, glaube ich, 4 Terabyte im Moment. Und das Ganze läuft auf einer Red Hat Enterprise respektive CentOS-Basis und ist im Prinzip ein J-Bot. Also ich kann ein Just a Bunch of Disk, ich kann da drinnen dann machen, was ich möchte. Was wir sehr erfolgreich einsetzen, einerseits um ein Langzeitarchiv von unseren Druckdokumenten zu haben. Man muss sich vorstellen, ein illustrierter Schulatlas mit Karten, der ist zwar nur so dünn, aber das Druck-PDF ist doch mehrere Gigabyte groß. Und wir sind verpflichtet, mehrere Auflagen davon vorrätig zu halten, falls wir Nachdrucke machen müssen. Das heißt, wir haben tatsächlich einen ziemlichen Datenhaufen, auf dem wir sitzen. Also wir sind im zweistelligen Terabyte-Bereich, was am File-Server ständig verfügbar sein muss und haben dazu dann noch ein etliche Terabyte großes Archiv. Und mit solchen Systemen kann ich zum Beispiel so die alte Variante, wie ich das übernommen habe, war, wir haben da die neue NetApp und wir haben die alte NetApp, und auf der alten NetApp liegen die Backups und auf der neuen liegen die Daten, und die alte NetApp war halt aus der Wartung draußen, und wenn da jemals eine Disk ausfällt, dann wäre es mit dem Archiv irgendwie übel gewesen. Deswegen habe ich irgendwann beschlossen, nein, wir kaufen keine neuere NetApp und schmeißen die alte raus, machen die neuen zur alten, sondern wir gehen auf dieses System, was im Preis pro Terabyte einen Bruchteil von diesen großen Namen kostet. Und nachdem es Hersteller gibt, die das Ganze mit Wartungsvertrag und Service vertreiben, kann man sich da auch als Unternehmensverantwortlicher entspannt zurücklegen und zu sagen, da kann man hingreifen. Wir sichern die Daten zum Beispiel mit SAP Sesam. Das ist eine Münchner Firma, die ein Linux-basiertes Backup-System oder ein Open-Source-basiertes Backup-System hat. Bei der Virtualisierung setzen wir auf Proxmox. Das ist KVM und LXC ist, glaube ich, die zweite Technologie, die sie einsetzen, mit einer schönen Web-Oberfläche, wo ich sehr bequem meine virtuellen Maschinen verwalten kann. Ich habe alle Features, die KVM bietet. Sprich, ich habe Hochverfügbarkeit, ich habe Failover-Möglichkeiten, ich kann Maschinen live migrieren und so weiter und so fort. Darauf, auf der nächsten Ebene, wenn wir uns im Layer wieder in Richtung wichtig uns bewegen, je nachdem welcher Perspektive, haben wir mit dem Univention Corporate Server, das ist ja auch eine, weiß nicht genau, wo die sitzen, aber wenn ich mich nicht irre, Bremen, also auch eine deutsche Firma aus Bremen, danke, die eine Serverplattform bieten, wo ich Active Directory drin betreiben kann, wo ich dann diverse andere Komponenten hineinsetzen kann, wie zum Beispiel die Copano Groupware, das Monitoring-System, wo ich eine komplett bequem wartbare und verwaltbare Umgebung habe. Und das ist insofern in unserem Umfeld wichtig, man kann natürlich diese Dinge alle selber bauen. Genau. Ich habe in meinem ersten Job als Sys-Admin sehr viel from scratch auf Debian-Basis in einem Netzwerk Stück für Stück Komponenten abgelöst. Ich habe mich mit Samba als Domain-Controller befasst. Ich habe mich mit verschiedenen Backup-Lösungen und ähnlichen Dingen befasst und das immer wieder selber installiert, und das war alles sehr gut funktioniert. Es war natürlich sehr kostenschonend, aber im Endeffekt war ich im Urlaub nie auf Urlaub. Weil wenn irgendwo irgendwas hakt, dann läutet das Telefon und Göster, wie war denn das? Und war, kannst du da mal schnell und was müssen wir denn? So ein System kann man natürlich bauen und man kann es betreiben und es funktioniert auch stabil, natürlich. Nur wenn mal was schief geht, dann kann man es noch so gut dokumentieren, reingreifen kann man dann im Endeffekt meistens nur selber. Außer man hat das also wirklich als Team entwickelt. Ja, ich kann mir natürlich in der Community dann Support holen und ich kann sagen, okay, ich habe da und da das Problem und werde auch meine Antworten bekommen. Aber im Endeffekt schaffe ich mir eine Komplexität mit meinem System, die außer mir kaum jemand mehr beherrschen kann. Und paradoxerweise ist mein Ansatz jedes Mal, wenn ich mich jobmäßig neu orientiert habe, war der, dass ich mich in der neuen Position möglichst schnell nicht ersetzbar, aber entbehrlich mache. Entbehrlich nicht in dem Sinne von, man braucht mich nicht mehr, sondern man braucht nicht mich. Man braucht jemanden, der das kann, was ich kann, ja, und ich bin da und ich mache das, und solange ich es gut mache, ist es alles fein. Aber wenn ich Urlaub habe, dann will ich Urlaub haben. Und das ist der Grund, warum ich mich über die Jahre darin bewegt habe, zu sagen, ja, okay, ich kann das natürlich erst machen, aber ich kann freie Software einsetzen. Und das muss nicht bedeuten, dass sie gratis sein muss, sondern ich kann mir eben Hilfe holen und ich kann schauen, dass ich das mit Systemen mache, die standardisiert sind und wo ich Partner habe, die mir helfen können, wenn mal was passiert. Das sind eben für mich wichtig, dass die Komplexität bewältigbar bleibt. Das heißt, wenn irgendwo Probleme auftauchen, dann möchte ich wissen, an welchen Ecken ich schrauben kann und muss. damit das wieder funktioniert, beziehungsweise eigentlich möchte ich schon Systeme haben, die im Vorfeld abgetestet wurden, dass sie die Komplexität beherrschen. Das wäre also in dem Beispiel Virtualisierung, kann ich natürlich auf der Command Line mit KVM selber einrichten und alles tun, ich kann Skripte schreiben und Dinge bauen. Ich werde aber irgendwann aus meiner Erfahrung nach an einen Punkt kommen, wo ich mich selber nicht mehr erinnern kann, warum ich wo welche Entscheidung getroffen habe, und dann werde ich meines Lebens nicht mehr froh, wenn irgendwas schief geht. Dann haben wir natürlich Weiterentwicklung und das Problem der Features und der Bugs. Wenn ich für einen Kernbereich verantwortlich bin, wenn ich nur der Admin für Storage bin, dann schaut das Ganze natürlich ganz anders aus. Aber in meiner Rolle, wenn ich als Generalist in einer kleinen IT-Abteilung ein mittleres Unternehmen bedienen muss, dann schauen diese Lösungen nicht mehr so attraktiv aus, wenn man sie selber gebaut hat. Und dann ist natürlich wichtig, dass die Lösung verfügbar ist. Einerseits nämlich, dass die Lösung über die Zeit verfügbar bleibt. Das heißt, dass ich weiß, dass ich hier Systeme habe, die es auch in 2-3 Jahren noch geben wird. Und dass mein Implementierer oder mein Dienstleister, mit dem ich zusammenarbeite, auch jemand ist, auf den ich mich in 2-3 Jahren noch verlassen kann. Oder dass ich jemanden finde, der weiß, wie man mit dem Ding umgeht. Und dann ist natürlich ganz wesentlich, klarerweise, dass wir auch die ganzen Systeme nicht zum Selbstzweck bauen und um Dienstleister und Lieferanten, um Admins und um Manager glücklich zu machen, sondern eigentlich müssen ja Menschen damit arbeiten. Und wie ich eben eingangs schon gesagt habe, da ist wichtig, die Werkzeuge müssen zu den Menschen passen und nicht umgekehrt. Wenn sich Menschen den Werkzeugen anpassen, dann haben wir die Adobe-Situation, dann gibt es irgendwann kein Auskommen mehr oder kein Davonkommen mehr von dem goldenen Käfig, in dem man sich gesetzt hat. Was ich auch eben gelernt habe aus dieser, beziehungsweise aus der früheren Umstellung schon und auch jetzt wieder gesehen habe, wenn ich es schaffe, die Prozesse zu verstehen, die in meinem Umfeld oder von meinen Kollegen, von meinen Kunden, Mitarbeitern, Lieferanten, wie auch immer, gelebt oder abgearbeitet werden, dann habe ich auch eine Möglichkeit, eine Lösung zu finden, die einerseits das Arbeiten unterstützt und andererseits natürlich auch akzeptiert wird. Und da war zum Beispiel, um wieder auf das Beispiel der Groupware zurückzukommen, um die Leute von Outlook wegzubringen, war das bessere Argument zu sagen, ja, ihr habt jetzt jahrelang mit Outlook gearbeitet, aber wir werden es nicht weiter verwenden. Wir haben ein neues System. Wir schauen es uns gemeinsam an. Das sind die Möglichkeiten, das sind die Features. Das sind die Dinge, die anders sind als früher. Das sind die Dinge, die nicht mehr gehen. Und reden wir doch darüber, wie wir gemeinsam das System so weiterentwickeln können, dass es zu uns passt. Und da ist das Schöne an einer freien, an einer Open-Source-Lösung, dass die natürlich abänderbar, abwandelbar ist. Und Copano zum Beispiel gibt es in einer Community Edition. Das heißt, ich kann das ohne Lizenzgebühren, ohne Wartungsgebühren zu bezahlen, kann ich mir das runterladen, installieren, verwenden. Es gibt ein Forum, eine Community, da kann man sich drüber austauschen, man kann Bugs melden und dergleichen mehr. Als Unternehmenskunde ist es wichtig, dass ich mich auch darauf verlassen kann, dass auf meine Bugmeldungen eine reproduzierbare oder eine verlässliche Antwort kommt. Und da bin ich in dem Fall durchaus bereit, statt einer einmaligen Lizenzgebühr in einer großen Höhe eine regelmäßige Wartungsgebühr zu bezahlen. Und wir haben hier sehr gute Erfahrungen gemacht, dass sie mit Bug-Reports und Feature-Requests sehr offen umgehen. Und das nützt auch in der Kommunikation mit den Kollegen, wenn ich nämlich sagen kann, ja, du hast hier einen interessanten Bug gefunden, den haben wir in der Testphase nicht bedacht. Gut, wir werden den einmelden, schau. Da ist unser Tracking-System, da siehst du, in den letzten 12 Monaten haben wir 15 Bugs eingemeldet, von denen sind 12 innerhalb von 2 Wochen behoben worden und die anderen 3 sind noch offen, weil die irgendwie grundlegender, schwerwiegender oder exotisch sind, dann ist das ein ganz anderer Umgang und dann kriege ich auch von den Leuten einen ganz anderen Response, wenn sie neue Probleme finden. Dann sagen sie, oh ja, schau, ich habe da was gefunden, können wir nicht einen Bug-Report aufmachen? Und sie sagen nicht, oh, dein System ist Mist, weil das funktioniert nicht. Und das ist etwas, was, also Groupware ist etwas, was die meisten Leute sehr, sehr häufig verwenden, aber das zieht sich ja im Prinzip durch alle Systeme durch. Wenn die Menschen verstehen, dass das ein lebendes System ist, das sich weiterentwickelt und das man auch verändern kann, wenn man nur positiv darauf zugeht, dann ist das Zusammenarbeiten ein ganz anderes. Dann ist die Akzeptanz viel höher und dann kommen die Leute auch von selber auf Lösungen oder auf Umwege und sagen, ah ja, ich habe da einen Bug gefunden, aber wenn ich das so mache, dann geht es eh. Und das ist eigentlich eine sehr schöne Erfahrung, wenn das gelingt. Das setzt aber voraus, dass man die Leute eben abholt und nicht konfrontiert. Ja, eben die Gewohnheit langsam ändern, Vertrauen bilden. Bei den Entscheidern ist es schon nicht mehr ganz so einfach. Also einfach ist es bei den Usern auf keinen Fall. Aber Entscheider haben noch einmal ein bisschen ein anderes Standing. Und die haben sehr oft die Angst davor, die Verantwortung selber zu übernehmen, wenn sie auf eine Open-Source-Lösung setzen. Da sind wir wieder bei dem Spruch, nobody ever got fired for buying. Und es möchte einfach niemand dafür verantwortlich sein, dass irgendein Projekt baden gegangen ist. Deswegen werden Projekte dann ja auch einfach nicht abgeschlossen, sondern laufen aus, wenn sie zu scheitern drohen. Ich kenne wenige gescheiterte Projekte, aber ich kenne viele nicht abgeschlossene Projekte. Und das ist nur menschlich. Ja, wer gibt denn gerne zu, dass er einen Fehler gemacht hat? Und was auch ein sehr interessanter Effekt ist, dass viele der Entscheider nur direkte Kosten sehen. Die sehen Lizenzkosten, die sehen Wartungsgebühren. Und ja, das kostet, das kostet, das kostet. Und naja, deine Open-Source-Lösung da, dein Gratis-Zeug, erstens, warum kostet das was? Das ist ja freie Software, das ist ja gratis. Und zweitens, warum kostet das denn so viel? Und wenn man dann sagt, naja gut, das kostet schon was, aber dafür bekomme ich auch eine Leistung und dafür kann ich Anpassungen haben und dafür kann ich Dinge vielleicht effizienter machen und es fallen andere Kosten einfach weg, weil ich zum Beispiel nicht, also unser CRM-System, wo wir eine sehr unglückliche Lösung gewählt haben, leider, ich nenne den Namen des Systems jetzt nicht, ist uns verkauft worden, ja, wir haben offene Schnittstelle und alles ist gut. Und dann haben wir gesagt, ja, damals haben wir gesagt, wir werden auf die Copano, also damals noch Zarafa Group, wir umstellen. Und auf der Webseite hat der Hersteller auch unter seinen Schnittstellen aufgelistet gehabt, der hat einen Zarafa Connector. Dann haben wir das Projekt gestartet mit dem CRM, dann sind wir in die Spezifikationsphase gegangen. Dann sind wir auf das Thema Schnittstellen zu sprechen gekommen. Und auf einmal hat es geheißen, naja, also Exchange Connector, ja, den haben wir. Dann haben gesagt, na, ihr habt einen Zarafa Connector. Nein, haben wir nicht. Schauen wir auf die Homepage, dann war der weg. Also das war Vaporware und ja, dann hatten wir plötzlich zusätzliche Projektkosten für die Anpassung für das Erstellen eines Connectors zu unserer Groupware. Das ist nicht ganz angenehm. Das habe ich in freien Systemen noch nicht in der Form erlebt, dass Schnittstellen auf einmal verschwinden, weil sie einfach eh nie da waren. Und ganz andere, ähnlich gelagertes Spannungsfeld, das hat man natürlich mit den Lieferanten, die gerne auf ihren vertrauten Systemen bleiben, klar, die gerne ihr Risiko kalkulieren wollen, klar, die möglichst wenig Aufwand treiben wollen für möglichst viel Verrechenbares oder vielleicht überhaupt nur für viel Bares und wo ich jetzt die Motivation zum Teil auch verstehen kann, aber die oft wenig Lust haben, sich da auf Abenteuer sind es ja keine, auf neue Wege einzulassen. Für Dienstleister gilt natürlich dasselbe. Die sind auch in dem Verhältnis, dass der Auftraggeber möglichst wenig zahlen will und da bleibt man halt bei dem, was man kann. Also hier ist es interessant, sich gut zu überlegen, mit wem man zusammenarbeiten möchte, mit wem man zusammenarbeiten kann und mit wem man zusammenarbeiten muss. Manche kann man sich nicht aussuchen. Ich kann nicht sagen, ja, das Finanzamt gefällt mir nicht, ich nehme ein anderes. Da gibt es halt die normative Kraft des Faktischen, heißt das so schön, wo man nicht vorbeikommt. Aber es gibt natürlich aus der ganzen Sache einen Nutzen. Und das kann natürlich die Free Software Definition herunterbeten, die vier Freiheiten, Use, Study, Share, Improve. Ich habe die Möglichkeiten, natürlich diese Systeme flexibel zu nutzen und verschiedene Dinge anzustellen, die vielleicht auch der Hersteller oder der Projektbetreiber in der Form gar nicht bedacht hat und wo die dann sich auch denken, oh, aha, das geht auch. Hatten wir auch solche Erfahrungen. Da muss man ein bisschen aufpassen. Man spricht immer vom Vendor-Lock-in bei proprietären Systemen. Wenn ich jetzt ein offenes System sehr intensiv anpasse und sehr kreative Wege gehe, dann kann ich in einen Self-Lock-in verfallen, dass ich mich nämlich selber ins Knie schieße und eigentlich nur noch mit dem System oder nur noch mit mir oder mit mir als Person das ganze Ding funktioniert. Und wenn eine Schnittstelle nur so lange funktioniert, solange ich im Büro sitze und sie streichel, ist auch nichts gewonnen. Die Communities habe ich schon angesprochen. Auch bei den Bei den Open-Source-Projekten, die einen kommerziellen Background haben, gibt es Communities. Wie die damit umgehen, ist unterschiedlich. Es gibt welche, die das sehr geschlossen halten. Die sagen, ja, also nur Wartungskunden können da dazu und andere nicht. Es gibt welche, die sind sehr offen. Da tut sich auch die Firma UiB sehr hervor, von der wir das Software-Verteilsystem OPSI verwenden, um unsere Windows-Clients mit Software zu installieren, mit Programmen zu betanken, mit Updates zu versorgen und zu warten. Die haben auch ein sehr interessantes Modell gewählt. Da gibt es also auch eine Community-Version, die kann man verwenden. Das ist funktional komplett gleich mit der Enterprise-Version. Und die entwickeln Features weiter, wenn sie auf Kundenwünschen basieren. Die sind am Anfang in einer Art Inkubator-Status. Ich weiß jetzt nicht die genaue Terminologie, wie sie das nennen. Und wenn sie ausreichend Kunden beauftragen, dann ist die Entwicklung quasi abbezahlt und das Modul geht in die Community über. Und das finde ich ist ein sehr fairer Ansatz, weil man hier einerseits als Kunde sagen kann, das ist mir wichtig, das möchte ich schneller haben, das priorisiere ich. Und andererseits die Community dann später davon profitiert und somit sich das System weiterentwickeln kann. Und last but not least natürlich, wenn ich offene Standards, offene Schnittstellen habe, dann kann ich die auch für Dinge nutzen, die so nicht vorgesehen waren, wieder mit der Loop in die erste Zeile. Das könnte zum Self-Login führen. Ja, da ist eine Frage, bitte.
Können Sie den Namen nochmal nennen?
Den Namen von der Firma für das Software-Verteilsystem?
Ja.
Die Firma heißt UiB. UiB. Und wo die sitzen, das weiß ich jetzt auch nicht. Also bitte? In Mainz, danke. Und die stellen das Software, also die haben das Software-Verteilsystem OPSI, das heißt Open PC Server Integration. Ja, das ist deren Projekt, mit dem er eben vom Setup, Rollout, Patch-Management, Inventarisierung, Lizenzmanagement, alles mit Clients anstellen kann, was man so möchte in einer mittelgroßen IT. So, ich hoffe, ich habe noch eine Folie. Frei ist nicht gleich gratis, ist nicht gleich umsonst. Natürlich spielen Kosten eine Rolle und ich habe immer wieder Namen von Firmen genannt, die hinter diesen Projekten stehen, an denen wir durchaus, mit denen wir kooperieren. Und was man natürlich nicht übersehen darf, ist, dass ich habe von sichtbaren Kosten gesprochen, es gibt natürlich auch unsichtbare Kosten. Wenn der Admin wochenlang im stillen Kämmerchen den Samba 4 konfiguriert, bis er endlich mit den Windows 10 Clients im Active Directory mit Loop Group Policies funktioniert und so weiter, kostet das in Wahrheit ja auch Geld. Also ich darf nie vergessen in einem Projekt, auch wenn die freie Software heißt, dass das nicht bedeutet, dass mein Projekt deswegen zwangsweise billig wird. Es wird wahrscheinlich mittel- bis langfristig günstiger sein finanziell, aber es wird nie gratis sein und hoffentlich ist es nicht umsonst. Das fängt eben bei der Planung an. Ich muss mir gut überlegen, mit wem ich zusammenarbeite, was habe ich für Anforderungen, wie kann ich die abdecken. Den Standardweg, ich nehme die Cloud von dem und die Cloud von dem und die Cloud von dem, kann ich natürlich machen. Muss ich mir aber auch bewusst sein, dass die Lizenzmodelle sich von tausenden Euro pro Jahr auf ein paar zig Euro pro Monat herunter geschraubt haben. Dafür sind die paar zig Euro pro Monat pro User. Und wenn ich das dann hochrechne auf meine Mitarbeiterzahl, bin ich auf mehreren tausend Euro im Endeffekt wieder oben. Ja, Implementierung, Wartungs, habe ich glaube ich schon besprochen. Das war der Teil. Ich glaube, das war fast eine zeitliche Punktlandung. Ich habe noch ein bisschen Zeit, hoffentlich, um die eine oder andere Frage zu beantworten, falls welche hier aufgetaucht sind.
Gibt es Fragen?
Gut, dann danke und schönen Abend noch.
Vielen Dank. Da gibt es noch eine Frage.
Ja, herzlichen Dank erstmal. Ich habe eine Frage zur Strategie. Also bei München, bei Linux oder sowas hat man das ja auch gesehen. Da gibt es ja so ein paar Ansätze. Will man erst die sozusagen auf freie Formate setzen und dann, dass man die Chance hat, überhaupt zu migrieren in einzigen Dingen? Versucht man zum Beispiel das Betriebssystem zu ersetzen und lässt Dinge dann mit Wine laufen, die man eben noch nicht ersetzen kann? Haben Sie da noch Erfahrungen gemacht? Oder also statt meinen mit virtuellen Maschinen oder Terminal-Server oder sowas?
Ja, also im Moment gehe ich das ganze Ding ja von unten an. Also im Moment setzen wir dort freie Software ein, wo es einfach und sinnvoll möglich ist und kommen von der Infrastruktur her. Da habe ich diese Probleme nicht. Ich habe ja schon angesprochen vor über 10, 14 Jahren das Ganze von der anderen Seite her auch gemacht. Ich habe tatsächlich damals mit zwei anderen im Projekt Linux-Desktops eingeführt in einem gemeinnützigen Unternehmen, das im Sozialbereich tätig ist. Und dort sind wir tatsächlich schrittig von den Applikationen hergegangen. Das heißt, wir haben im ersten Schritt einmal ein freies Mailsystem eingeführt. Dann haben wir von MS Office auf Open Office die Office Suite umgestellt, sind da natürlich an diverse inkompatible oder schwer kompatible Dokumente gestoßen und haben Wege finden müssen, damit umzugehen. Wir waren zum Glück nicht in der Situation, also es hat auch in Wien ein großes Projekt gegeben, um Linux-Desktops durchzusetzen oder einzusetzen. Die haben das Problem, die Stadtverwaltung Wien, dass sie tausende unterschiedliche Makros haben, die businesskritische Prozesse abbilden in Excel. Ob und wie clever, das ist, darf jeder für sich selber beurteilen. Also das ist eine Hürde, über die ich ungern springen würde. Da muss man sehr genau drauf schauen, was möglich ist. Aber wir haben damals eben am Desktop Stück für Stück Applikation für Applikation ersetzt, bis dann eigentlich Windows nur noch ein Vehikel war, um freie Software zu transportieren, und dann war es ein einfaches, das Betriebssystem drunter zu setzen. Weil ob ich jetzt mit einer Windows, was war das damals, XP-Oberfläche oder Windows 2000 vielleicht sogar noch, oder mit einem KDE, dass das ein bisschen angepasst ist an die Nutzergewohnheiten, arbeite, ist in der Regel dann den Usern egal. Wie groß die Leidensfähigkeit tatsächlich ist, wenn man ihnen eben sagt, das ist einfach das von der heiligen Kuh, es ist jetzt nicht mehr XP, es heißt jetzt nicht mehr 7, es heißt jetzt 8 oder gar 10 und du hast kein Startmenü mehr, aber einen Haufen Kacheln. Es wird ja immer, es wird ein bisschen gemotzt und dann wird es aber doch gefressen. Also an sich ist der Mensch ein anpassungsfähiges Wesen. Es ist nur die Frage, an wen er sich gerne anpasst. Und da muss man vorsichtig sein, wenn das in der Kollegenschaft passiert, muss man sich bewusst sein, man stellt eine gewisse Angriffsfläche dar. Ich kann das je nach Persönlichkeit über Konfrontation lösen oder ich kann versuchen, das aufzunehmen und entgegenkommend abzuwickeln. Wie ich heute eine Desktop-Umstellung durchführen würde, weiß ich noch nicht. Im Moment, also in unserem Umfeld ist es nicht realisierbar. Weil ich kann die Adobe Suite weder über Terminal-Server-Lösungen abbilden, noch über Wine, noch kann ich Menschen, die einfach 8 Stunden am Tag nichts anderes machen, als in InDesign, in Photoshop arbeiten, das Werkzeug nicht einfach aus der Hand nehmen. Also auf die Frage, wie würde ich jetzt eine Linux-Umstellung à la München oder Wien am Desktop angehen, habe ich im Moment keine Antwort. Außer die, dass ich es mit Vorsicht tun würde und dass es sehr wichtig ist, die Zielgruppe, also die betroffenen Personen da zu integrieren. Es hat keinen Sinn, das über die Obrigkeit zu machen, es hat keinen Sinn, das rein über die Geldschiene zu machen, es hat keinen Sinn, das rein über die Ideologieschiene zu machen. Man muss es behutsam, schrittweise angehen und im Dialog. Wenn man es schafft, die Entscheider an Bord zu kriegen und über die ihre Peers und über die Kollegen dann das langsam gemeinsam angeht, dann kann es gelingen. So haben wir das damals in dieser gemeinnützigen Organisation gemacht. Wenn man es per Dekret verordnet, dann muss man echt gut am Boden stehen und einen starken Magen haben.
Oder
der CSU. Ich möchte auf innenpolitische Themen meines Nachbarlandes nicht eingehen.
Da trifft man kein Falscher und da ist.
Okay. Ja. Gut, da ist noch eine Frage.
Zu dem Thema Open Source, Open Data, da gibt es ja auch noch Open Education Resources. Mhm. Wie geht da ein Verlag mit um? Der verändert sich da sicherlich auch zukünftig.
Ja, das ist ein Feld, das wird sehr viel diskutiert und da ist sehr viel in Bewegung. Wir sind als Schulbuchverlag im österreichischen Schulbuchmarkt in einem sehr stark regulierten Markt tätig. Ich weiß, es gibt ein ähnliches System hier in Deutschland, das noch schlimmer ist, weil es hier 10 Märkte gibt. In Österreich ist es so, dass, dass Schulbücher den Schulkindern kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Das zahlt das Bundesministerium für Familie und sonst noch was. Das nennt sich ja alle Legislaturperioden um. Die Inhalte gibt das Bundesministerium für Bildung und Schülerbespaßung, wie auch immer es heißt, vor. Und der Schulbuchmarkt hat ein bestimmtes Volumen und man muss als Verlag gewisse Richtlinien erfüllen, um das um damit spielen zu dürfen. Und derzeit wird finanziert nur das, was auf Papier kommt. Digitales ist als Zusatz gefordert, wird aber nicht abgegolten. Das ist eine sehr interessante Herausforderung. Es gibt viele Möglichkeiten, eben Open Education Resources, OER-Plattformen. Es gibt mit dem LTI-Standard, es gibt aus dem Moodle-Universum verschiedene Ansätze. Es gibt auch in Österreich drei verschiedene konkurrierende, aus öffentlichen Geldern finanzierte Plattformen. Und da müssen wir natürlich mitspielen, um einfach im Gespräch zu bleiben, um dabei zu bleiben. Es ist derzeit aber nicht so, dass da große Bewegung drinnen ist, weil es einfach keine Ressourcen, also keine finanziellen Möglichkeiten dort gibt, großes Gewicht draufzulegen. Das ist sehr schade, weil es sehr schöne Projekte gibt. Es auch im freien Umfeld sehr schöne Projekte gibt. Aber wir können da nicht wirklich uns noch hinein versenken.
Weitere Fragen? Also ich, ja.
Ja.
Von welcher Größe von Nutzerbasis reden wir, wenn wir bei Ihnen im Unternehmen gucken? Entschuldigung, noch ganz kurz. Und wie groß war die Gruppe, die Sie als erstes mit der Alternative zum Outlook ausgestattet haben, um das zu testen?
Wir haben plus minus, also rund 90 festangestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und haben mit 10 Personen über 6 Monate hinweg die Copano Groupware am Desktop getestet.
Okay, wir hätten noch Zeit für eine Frage. Und wenn keine eine neue Frage stellt, ach doch. Das ist aber die letzte.
Dankeschön, und das ist nicht mal eine Frage. Es ist eine Anmerkung. Also vielen Dank für den Vortrag und danke, dass Sie uns diese tolle Herangehensweise nahegebracht haben. Es ist wirklich das allererste Mal, dass ich, oder andersrum gesagt, unter allen meinen bisherigen Arbeitgebern, wenn man den IT-Fachleuten die Entscheidung überlassen hat, welche Software wo eingesetzt wird, dann ist immer die Software des größeren Anbieters gekauft worden und von denen dann immer die noch mehr Geld kostet, egal ob es Microsoft oder SAP oder Sophos war. Und es mussten für kleine Probleme riesige Lösungen geschaffen werden. Mit Kanonen auf Spatzen wurde geschossen, wie man hier so sagt. Und dass jetzt jemand vom Fach genau dieses Problemfeld von hinten aufrollt und versucht, freie Software zu implementieren, das begeistert mich wirklich sehr. Vielen Dank.
Freut mich, ja, danke.